Guten Morgen. So, jetzt kann ich auch was sehen. Ja, es wird nicht besser. Genau. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wären Sie gerne mit Jesus unterwegs gewesen? All die Wunder, Heilung, wer wäre da nicht gerne dabei gewesen? Immer ein Heilgefühl, Wahnsinn, was da alles passiert. Das muss man erleben. Wahnsinn im positiven Sinne. Wahnsinn, was Gott durch diesen Jesus alles vollbringen kann. So werden auch seine Freunde, seine Jünger gefühlt haben. Jesus, die Nummer eins, an dem kommt keiner vorbei, was auch wirklich stimmt. Aber Jesus dämpft in der Zeit diese Euphorie unter den Jüngern. Es geht nicht so genau weiter. Er hat mit Sicherheit sein Ende schon im Blick und er sendet seine Jünger aus. Mit einer Rede, die es wirklich in sich hat und die auch ernst wird. Er spricht im vertrauten Kreis mit seinen Freunden, seinen Jüngern. Mit Blick auf seinen eigenen Tod, seine Auferstehung und Weggang zum Vater will er sie fit machen für die Zukunft, für ihr künftiges Wirken auf der Erde, in seinem Namen. Und er nimmt dabei wirklich, wie wir gleich hören werden, kein Blatt vor dem Mund. Ein Teil aus dieser Rede hören wir jetzt. Wir finden den Text im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 34 bis 39. Dort heißt es: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Es gibt ja so Texte, die möchte man eigentlich gar nicht kennen. Sowas sollte eigentlich auch gar nicht in der Bibel stehen. So, ein erster Impuls. Und bei einem ersten schnellen Lesen wird man auch stark irritiert sein. Es ist eine skandalöse, ja verstörende Rede, möchte man beim ersten Lesen und Hören meinen. Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Gekommen, um Menschen, ja um Familien zu entzweien. Tritt Jesus plötzlich ganz anders auf. Nicht als der Liebevolle, sondern kriegerisch und gewaltbereite. Ist dies eine politische Kampfansage? Diese Sätze wirken brutal. Eins können wir vorab schon einmal festhalten. Jesus lässt sich nicht durch unsere Erwartungen vereinnahmen. Es ist eine eindeutige Absage an die christliche Harmoniesoße, nenne ich das mal. Ihr sollt nicht meinen, damit beginnt er seine Rede. Er tritt damit einer falschen Meinung entgegen, nämlich, dass er zum jetzigen Zeitpunkt der Friedensbringer für Israel und die ganze Erde sei, jetzt, wo er da ist. Aufgrund der vielfachen Weissagungen konnte man das aber leicht erahnen. Der Messias wurde im Judentum als Friedensherrscher erwartet. In Jesaja 9, die Verse 5 und 6 lesen wir: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewiger Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das hat man erwartet. Ist das jetzt ein Widerspruch? Kein Frieden, sondern Schwert und Krach und Ärger in der Familie. Beim näheren Betrachten nicht. Es ist kein Widerspruch. Denn eigentlich wusste man im Judentum auch, dass dem Beginn des messianischen Friedensreiches Kämpfe vorausgehen mussten. Jesus will seinen Jüngern also deutlich machen, dass das Ziel noch nicht erreicht ist. Es ist noch ein langer Weg dahin. Und dieser Weg ist bis heute noch nicht zu Ende gegangen. Das heißt, diese Worte Jesu sind nicht nur an die damaligen Jünger und Freunde von Jesus gerichtet, sondern sie gelten auch uns. Mit seiner Einleitung, ihr sollt nicht meinen, macht Jesus deutlich, dass damals und bis heute noch nicht die Endzeit, das Endziel vielmehr erreicht ist. Es ist vielmehr die Zeit des vorausgehenden Kampfes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Auf die Erde. Das ist wichtig, das zu hören. Und es ist wichtig, dass er das gesagt hat. Wie immer hat jedes Wort Jesu eine Bedeutung. Mit dieser Beifügung Jesu soll deutlich werden, dass es um den äußeren Frieden geht. Damit bleiben also die Verheißungen vom inneren Frieden, den er uns geben will, in Kraft. Lesen wir zum Beispiel im Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Doch offenbar ist dieser innere Friede, den Jesus uns schenken will, nicht ohne Bewährung im äußeren Kampf zu bekommen. Aber wie soll denn dieser äußere Kampf aussehen? Was ist denn damit gemeint? Sollen wir etwa mit Waffen für unseren Glauben eintreten und ihn durchsetzen, etwa so eine Art christliche, wie die christliche Taliban? Die gute Nachricht vorweg, nein, das sollen wir als Christen natürlich nicht. Nicht zum Schwert greifen, nicht zu den Waffen greifen. Als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, griff einer seiner Jünger zum Schwert und hieb einem der Wachleute ein Ohr ab. Und in Matthäus 26, Vers 52 lesen wir dazu, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch Schwert umkommen. Und wo man ganz nebenbei gesagt Kreuzzüge im Namen Jesu geführt hat, verstieß man ganz klar gegen die Lehre Jesu. Es ist andersherum gemeint. Nicht wir sollen das Schwert führen, sondern es ist das Schwert, das die Verfolger gegen Jesus und seine Leute einsetzen. Matthäus 26, Vers 47 lesen wir, und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. In der Apostelgeschichte lesen wir, und um die Zeit legte König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Wir sollen zwar auch ein Schwert führen, aber das ist ein ganz anderes, denn damit ist das Wort Gottes gemeint. Im Epheserbrief heißt es, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das heißt, wir sollen mutig bezeugen. Jesus bringt im übertragenen Sinn das Schwert, weil durch seinen Kreuzestod an unserer Stadt zu unserer Erlösung die sündige Welt und ihr geheimer Herrscher, der in der Bibel der Mörder von Anfang an genannt wird, nämlich der Teufel, das reizt zum Widerstand. Das Gute soll sich nicht Bahn brechen. Wäre Jesus nicht gekommen und hätte damals wie heute nicht gehandelt, dann gäbe es weder die im Folgenden geschilderte Zwietracht noch die Verfolgung, von der er spricht. Mit aller Deutlichkeit stellt Jesus hier fest, wer mir nachfolgt, dem werden auf seinem Weg Kampf und Feindschaft begegnen. Das, was mir entgegengeschlagen ist, das wird euch auch widerfahren, in unterschiedlicher Form. Alles seichte Reden vom ach so lieben Gott, der nur als freundlicher Nothelfer gelegentlich erscheinen darf, hat nichts mit dem Kampf in der Nachfolge zu tun, den Jesus hier meint. Können Sie noch? Ging mir bei der Vorbereitung auch schwer von der Hand. Ein wirklich herausfordernder Text. Denn wenn wir weiterlesen, wird es eben auch nicht besser. Schließlich sind wir alle in irgendeiner Form in die Familie eingebunden. Ich bin gekommen, die Männer gegen ihre Väter aufzubringen, Töchter gegen ihre Mütter und die Schwiegertöchter gegen ihre Schwiegermütter. Die ihren Vater oder ihre Mutter mehr lieben als mich, passen nicht zu mir. Fast wage ich zu denken, das klingt vermessen. Wie geht es Ihnen mit solchen Sätzen? Sie sind damals wie heute eine Zumutung für seine Jünger und für uns. Harter Tobak. Kompromisslose Nachfolge fordert Jesus. Eine Nachfolge Jesu kann es nicht ohne Bereitschaft zur Trennung geben, nicht ohne Bereitschaft zur Trennung von allem, was uns besonders lieb und teuer ist. Ja, wie ein Schwert kann das Evangelium uns und unsere Lieben trennen. Diese Jesu-Worte sind nicht nur eine Zumutung, sie machen auch Angst. Wie schrecklich ist der Gedanke, einen Menschen zu verlieren, den man liebt. Jesus hat selbst vorausgesehen, dass viele Menschen dem Ruf des Evangeliums nicht folgen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Und er hat seinen Jüngern deswegen vorausgesagt, dass sie mit Gegenwind rechnen müssen. Sogar engste Familienangehörige werden zu den Gegnern in Glaubensfragen werden können. Das kann unter Umständen zu erbitterten Streit führen, ja sogar zur Verfolgung. Wenn zum Beispiel im Iran ein Moslem zum christlichen Glauben kommt und das öffentlich bekannt wird, muss er schleunigst fliehen. Das können ihm sogar seine nächsten Angehörigen nach dem Leben trachten, wenn sie fanatische Muslime sind. Jesus erklärt uns nicht, warum das so ist, aber er hat es klar gesagt. Ihr werdet immer mit Gegenwind rechnen müssen, mal mehr, mal weniger. Jesus selbst hat es ja in seiner Zeit hier auf der Erde auch nicht anders erlebt. Auch er ist wegen seiner vertrauensvollen Beziehung zu seinem Vater angefeindet, verfolgt und zuletzt getötet worden. Und das soll uns kurioserweise ein Trost sein. Warum sollte uns es denn besser gehen als dem Herrn? Und warum sollten wir mit unseren Missionsbemühungen mehr Erfolg haben als er damals? Wir können es nur demütig hinnehmen, wie Jesus es selbst erlebt und seinen Jüngern prophezeit hat. Nichts anderes erwartet Jesus von uns, wenn er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Der Ausspruch, sein Kreuz nehmen, war übrigens im frühen Judentum schon bekannt. Der jüdische König Alexander Janai hatte Tausende von Pharisäern ans Kreuz schlagen lassen. Er wollte im wahrsten Sinne des Wortes gottlos sein. Schon für diese bekennenden Juden stellte sich die Frage, sein Kreuz nehmen oder dem Glauben absagen. Dabei entstand der Ausspruch, sein Kreuz nehmen, daraus, dass der zum Tode Verurteilte den Querbalken, an dem er zur Hinrichtung befestigt wurde, selbst aufheben und zur Kreuzigungsstätte tragen musste. Den Jüngern war natürlich diese Redewendung geläufig. Ihnen war klar, was Jesus damit in letzter Konsequenz meinte. So wie Jesus die größte Liebe beansprucht, so beansprucht er nun den höchsten Einsatz für sich. Das und mir nachfolgt, bedeutet hier ganz konkret, mit ihm unterwegs sein, und das kann auch Leid mit sich führen. Jesus lässt die Jünger und damit auch uns nicht über die möglichen Kosten der Nachfolge im Unklaren. Jesus macht deutlich, dass das Evangelium ausschließlich durch Wort und Geist in diese Welt kommt und dass seine Boten lieber demütig Nachteile bis hin zum Tod in Kauf nehmen sollen, als dass sie selbst zum Schwert greifen. Er sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Wir müssen mit Unfrieden und Gegenwind rechnen, das hat Jesus klar und nüchtern vorausgesagt. Jesus macht keine falschen Versprechungen wie so mancher Politiker. Wir können nicht damit rechnen, dass alle Menschen Christen werden und dass sie friedlich und liebevoll miteinander und uns umgehen. Aber wie gehen wir denn jetzt mit diesem Wissen um? Sich der Welt anzubiedern mit der Illusion, dass ein weichgespültes Zeitgeist-Christentum attraktiver ist als das echte Evangelium? Wohl kaum. Denn wer sein Leben findet, das heißt, wer durch Verleugnung seinen irdischen Frieden mit den Menschen und Verwandten erkauft, der wird es, sagt Jesus, verlieren. Also das Leben in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Es wäre auch falsch, wenn wir uns resigniert zurückzögen in ein privates, völliges, innerliches Christentum, von dem andere nichts mitkriegen. Es gibt nur eine passende Reaktion und die hat Jesus seinen Jüngern ebenfalls klar angesagt. Salz der Erde und Licht der Welt sein. In einer faden und dunklen Welt fröhlich, wie man früher sagte, Zeugnis geben von der Erlösungstat Jesu. Denn das ist unser Ziel. Darauf läuft alles hinaus, dass wir in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben, an einem Ort, in dem Gott abwischen wird alle Tränen. Ein Ort, wo es keinen Streit mehr geben wird. Dann herrscht wirklicher und endgültiger Friede. Darum ist es aus meiner Sicht auch kein Zufall, dass diese Rede Jesu mit der hoffnungsvollen Zusage endet. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Von dem US-amerikanischen evangelikalen Missionar Philip James Elliott, der in Ecuador gewirkt hat, stammt folgendes Zitat. Der ist kein Tor, also kein Narr, kein Blödmann. Der hingibt, was er nicht behalten kann, auf dass er gewinne, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf dass er gewinne, was er nicht verlieren kann. Er wurde 1956 in Ecuador im Alter von nur 29 Jahren von Indianern getötet. Ein letztes. Das, was wir gerade gehört haben, trifft auf unsere Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit wahrscheinlich, Gottlob und zu Recht, werden einige jetzt vielleicht denken, nur begrenzt zu. Meine Frau hat das seinerzeit, als sie sich bekehrt hat, die kommt ja aus der Neuapostolischen Kirche, sie hat es ansatzweise erlebt in der Familie, dass es da ja, zu Anfechtungen kam, zu quälenden Gesprächen. Und aber das ist ja nicht, überhaupt nicht ansatzweise mit dem zu vergleichen, was Jesus hier, denke ich, im Extrem aufzeichnet. Das heißt ja nicht, dass wir uns automatisch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit unseren Eltern verkrachen oder Kindern. Aber die Christen im sogenannten Dritten Reich in der ehemaligen DDR, um nur auf deutschem Gebiet zu bleiben, werden da ganz andere Erfahrungen gemacht haben, was es bedeutet, Gott mehr zu gehorchen als den führenden Machthabern. Jesus Christus als Heiland der Welt zu bekennen. Dietrich Bonhoeffer als einer der Gesichter, berühmtesten Gesichter und Vertreter der sogenannten bekennenden Kirche im Deutschen Reich, hat das kurz vor Kriegsende noch mit seinem Leben bezahlt. Können wir wohlstandsverwöhnten, harmonieliebenden Christen das auch aushalten? Wir, die wir doch so gerne selbstbestimmt leben wollen. Unser Prediger Matthias Mayer hat das ja in einer seiner letzten Predigten so plakativ veranschaulicht. Wir können sehr schnell dabei sein, Gott an seinen Platz in unserem Leben zu verweisen. Den Rest haben wir natürlich selber im Griff. Ich frage mich, welcher Christ es eigentlich besser hat. Der verfolgte, leidende Christ, der voll und ganz in Abhängigkeit von Gott und im Vertrauen auf Gott lebt, denn mehr hat er ja nicht. Oder wir Wohlstandsverwöhnten, die am Weltgebetstag für verfolgte Christen einen bedrückenden Eindruck dafür bekommen, was auch in der heutigen Zeit an Verfolgung noch möglich ist, aber sehr froh und dankbar darüber sind und das vollkommen zu Recht, dass wir das hier nicht erleben müssen. Auch das halte ich für Gnade. Matthias Mayer, unser Prediger, sagt ja immer, noch nicht. Denn er gehe davon aus, dass wir das auch noch erleben könnten. Wir werden es sehen. Aber nochmal die Frage, wer der beiden Christen hat es wohl besser? Das kann man sicher nicht so einfach beantworten. Aber interessant ist, dass es gerade unter Christen, die unter Verfolgung leiden, zu großen Erweckungen kommt. Eigentlich ein Widerspruch. Und bei uns in unserer satten und noch freien Gesellschaft ist es nicht so. Wir haben doch eigentlich optimale Bedingungen, müsste man meinen. Alle frei. Alles kann gesagt werden. Aber nur wirklich sehr wenige scheinen sich für Gott und den Heiland zu interessieren. Es geht doch auch ohne ihn. Alles wunderbar. Und dieser Satz gilt da und dort, je nach aktueller Lebenslage und in bestimmten Lebensbereichen vielleicht ja auch manchmal für uns. Es geht doch da auch ohne ihn. Sagen Sie das mal einem verfolgten Christen. Der wird Ihnen im günstigsten Fall ein Vogel zeigen. Ich möchte zum Schluss noch einen kurzen Auszug aus einem Missionsbericht vorlesen. Es ist gut, wenn man Dinge nicht so schnell wegwirft. Das kann auch Fluch sein. Aber aus dem Neukirchner Kalender 1999 habe ich was. Ja, das geht zurück bis ins Jahr 1984. Genau, wir werden schon langsam gelb. Der Bericht ist überschrieben, Sie ließen sich nicht erschrecken. Am letzten Abend unserer Reise im südindischen Silla-Dschungel saßen wir zusammen. Auf dem Tisch lag ein furchtbares Foto. Dr. Singh erklärte unter Tränen, der junge Mann, der da am Boden liegt, ist vor wenigen Tagen von einem Terroristen mit einer Axt erschlagen worden. Erst vor kurzem war er Christ geworden und hatte sich taufen lassen. Der Mord geschah unweit der Stelle, wo wir zu Beginn der Reise die Taufe von 72 Menschen in einem Bergfluss erlebten. Sie hatten sich auch durch Todesdrohungen von Angehörigen und Terroristen nicht abschrecken lassen. Es war für uns beeindruckend, wie die junge Mission in dieser Gegend trotz Schwert und Verfolgung wächst. Über 25.000 Menschen haben sich taufen lassen. Über 500 einheimische Evangelisten und Pastoren konnten ausgebildet und ausgesandt werden. Kinderheime, Lehrwerkstätten und Krankenhäuser zeugen von der Erweckung. Überwältigt hat uns die ganz große Liebe, die wir überall gespürt haben. Mit Jesus können wir mutig voranschreiten, egal was kommt. Das hier ist nicht unsere Heimat. Die liegt bei Jesus im Himmel, dem Friedensreich. Amen.